Es war in zweierlei Hinsicht eine Weichenstellung. Die erste Weichenstellung war außenpolitisch oder in den Außenbeziehungen. Es betraf die Regelung der Beziehung zur Europäischen Union. Und mit der Abstimmung wurde klar, dass es keine Mehrheit gibt für einen EU-Beitritt oder eine sanfte Ankopplung, wie das der EWR bedeutet hätte. Das war also außenpolitisch eine ganz wichtige Sache, weil daraus mit Zwangsläufigkeit die Notwendigkeit entstand, die Beziehung zur EU über Verträge zu regeln, wie man das vorher ja auch schon teilweise hatte, aber das jetzt noch viel intensiver. Die zweite Weichenstellung war dann die innenpolitischen Veränderungen. Die Abstimmung über den EWR und die Kampagne über den EWR hat die SVP sehr prominent gemacht. Es markiert den Aufstieg der SVP von einer ehemals recht wertkonservativen protestantischen Partei der Mittelschichten, des Gewerbes, der Bauern, zu einer Partei, die sehr viel stärker sich rechtspopulistischer Thematiken bedient hat. Und das waren so wahrscheinlich die zwei ganz wichtigen Weichenstellungen, die wir da hatten.
Schauen wir uns mal diese innenpolitische Weichenstellung an. Die SVP ist wirklich von der kleinen 10%-Partei zur größten schweizerischen Partei gewachsen. War das nur die EWR-Abstimmung oder gab es dann auch andere Gründe, die zu diesem Aufstieg geholfen haben?
Nein, es war nicht die EWR-Abstimmung. Die EWR-Abstimmung war eher der Katalysator, der Punkt, an dem sich die neue SVP profilieren konnte. Zum einen waren die Strukturen schon lange vorher gelegt, die Problematiken lange vorher gelegt. Es geht da um die Frage der Öffnung der Schweiz, der kulturellen und auch der ökonomischen Konflikte, die damit verbunden sind. Und das war auch schon lange vorher in der Schweiz ja ein Thema. Denken wir an die Schwarzenbach-Initiative von 1970, die erstaunlich gut abgeschnitten hat in der Volksabstimmung. Die Themen waren schon die ganze Zeit da. Da geht es einfach um, wie verhalten wir uns in einem Zeitalter, in dem die Grenzen des Landes immer durchlässiger werden, indem immer unklarer ist, wer sind wir, wer sind die anderen, was haben die anderen für Ansprüche an uns, was bedeutet das in Begriffen des Wettbewerbs für uns. Dieses Thema war schon immer da, aber es wurde dann außerordentlich geschickt und erfolgreich von der SVP unter ihrer Führungsfigur Christoph Blocher aufgenommen und der das dann zum großen Thema gemacht hat. Und das hat auch bewirkt oder stand im Zusammenhang mit einer programmatischen Umorientierung der SVP.
Es gab ja noch die anderen beiden großen bürgerlichen Parteien, oder gibt es immer noch die CVP und die FDP, die damals noch in der Euphorie sicher der Wende und einer neuen Perspektive für Europa und die Welt den EU-Beitritt anstrebten. Das haben sie mittlerweile mehr oder weniger aus ihren Parteiprogrammen gestrichen. Ihnen ist aber nicht gelungen, neue Themen zu lancieren, hat man den Eindruck. Der SVP hingegen schon, die diktiert gewissermaßen die politische Agenda. Das hat man wenigstens das Gefühl, wenn man die Medien anschaut, die Medienberichterstattung anschaut. Wie sehen Sie das?
Ich kann Ihnen nicht ganz so zustimmen, weil das, was passiert ist, war ja dann nach 1992 der Versuch, die Beziehung zur Europäischen Union über bilaterale Verträge zu gestalten. Das war sehr mühsam. Es hat ja bis 1999 gedauert, bis man überhaupt etwas zur Abstimmung bringen konnte. Aber das gelang und da waren die bürgerlichen Parteien und auch die SP durchaus wichtig, ganz wichtige Spieler und Akteure. Also insofern haben die natürlich schon ihre Strategie gehabt und sie auch relativ erfolgreich umgesetzt. Aber es ist richtig natürlich, dass in der Debatte über die EU und die Beziehung zur EU die SVP den Ton vorgibt und die anderen Parteien eher darauf in der Öffentlichkeit reagieren, als bewusst selber zu agieren.
Werfen wir den Blick noch auf die andere Seite, die einzige Partei, die noch heute ganz klar für den EU-Beitritt steht und damals für den EWR großmehrheitlich gekämpft hat, war die SP. Die Grünen haben den EWR damals abgelehnt, waren aber für den EU-Beitritt. Was ist denn auf dieser Seite passiert?
Bei der SP muss man vorsichtig sein. Zwar sagen sie, gibt es irgendwo noch Programmbestandteile, wo drin steht mit EU-Beitritt oder so, aber faktisch ist der SP klar, dass es in diesem Land keine Mehrheit für einen EU-Beitritt gibt und auf absehbare Zeit auch keine Mehrheit geben wird. Und deshalb sind sie in diesem Thema außerordentlich schweigsam. Das ist kein großes Thema mehr. Es geht einfach darum, wie man heute die EU-Beziehungen regelt, und der Beitritt ist kein Punkt mehr der schweizerischen Politik.
Die Stimmung in der Schweizer Bevölkerung war vor 25 Jahren mehr oder weniger geteilt. Es war ja ein sehr knapper Entscheid. 50,3% haben damals Nein gestimmt. 49,7%, also fast nebendran, haben Ja gestimmt. Heute hat man den Eindruck, hätte eine Abstimmung zum Beitritt einer europäischen Institution, sei jetzt das ein erneuter Versuch, zum EWR beizutreten oder zur EU, null Chance. Warum ist das so?
Also zunächst einmal in Bezug auf die EU-Beitritt ist es vollkommen klar, da zeigen alle Umfragen in die Richtung, dass die Zustimmung zu einem EU-Beitritt minimal ist. Es ist dramatisch gefallen seit 1992. Da hat sich die Stimmung schon wesentlich geändert. Die zweite Frage ist, wie sieht das mit der EWR-Lösung aus? Ist die mehrheitsfähig? Ich vermute, das ist auch nicht der Fall, weil das Problem ja beim EWR war, dass es hier um ein Andocken an die EU geht, wo man weitgehend die Gesetze und Vorgaben der EU übernimmt, aber relativ wenig Mitbestimmungsrechte oder nur Mitprägungsrechte hat. Das würde heute vermutlich in der schweizerischen Diskussion auch zu keinen Mehrheiten führen. Wir haben das Problem ja jetzt aktuell, weil mit der Frage des institutionellen Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Die Europäische Union drängt darauf, dass es ja eine Regelung gibt, die zwei wichtige Punkte beinhaltet. Einmal, wenn es Streit gibt zwischen den Parteien, wie wird der geschlichtet? Und der zweite Punkt ist, wie machen wir das mit den vielen Verträgen? Es sind weit über 100, die zwischen der EU und der Schweiz bestehen. Wie datieren wir die auf? Weil auf beiden Seiten und vor allem auf Seiten der EU es ja permanent Veränderungen gibt. Und kann man da jedes Mal langwierige Verhandlungen führen? Könnte man nicht da Automatismen einführen? Das sind die zwei großen Punkte, und vor allem wichtig ist vor allem der Punkt der Streitschlichtung. Wer soll das machen und wie soll das gehen? Und da zeichnet sich ein Konflikt ab, den wir genau schon 1992 hatten. Also wer bestimmt eigentlich, wie wir unsere Beziehung zur EU gestalten und wie weit ist das noch überhaupt in unserem Zugriff? Und es ist kein Wunder, dass der Hauptakteur der Abstimmung von 1992, Christoph Blocher, der dieses Thema damals schon bearbeitet hat, nun wieder das zu seiner letzten großen Schlacht erklärt, wo es ihm darum geht, dass man dieses institutionelle Rahmenabkommen verhindert.
Ja, er will ja sogar so weit gehen oder seine Mitstreiter, die bilateralen Verträge ganz abzuschaffen oder die Personenfreizügigkeit aufzukündigen mit einer Initiative, was dann dazu führen würde, dass die bilateralen Verträge am Ende wären. Warum gibt es eigentlich keine starke Bewegung auf der anderen Seite? Weil, wenn wir das Ganze jetzt wirtschaftlich anschauen, hat die Schweiz nach 1992 zuerst einmal stagniert und dank den eben erfolgreichen bilateralen Verträgen und auch Zusagen zur Personenfreizügigkeit hat die Schweiz am Schluss wirtschaftlich wieder Fahrt aufgenommen. Es gäbe also viele gute Gründe für die Gegner der Abschottung.
Zunächst einmal muss man feststellen, die Verfechter des Bilateralismus sind relativ stark. Sie sind vor allem auch in der Wirtschaft stark vorhanden und machen sich dort auch sehr deutlich hörbar. Also man darf über dem Getrommel der SVP nicht überhören, dass es sehr starke Stimmen für den Bilateralismus gibt. Und dann eine zweite Bemerkung, die sich auf die wirtschaftlichen Folgen des ÖWR bezieht. Was man häufig übersieht, war, dass die EWR-Abstimmungen, die anschließenden Debatten und Ausarbeitungen der bilateralen Verträge ganz wichtige innenpolitische Reformen in der Schweiz bewirkt haben. Das betrifft beispielsweise die Agrarpolitik, zum Zweiten der Protektionismus für die heimische, für die Binnenmarktindustrie. Und das betrifft drittens die Arbeitsbeziehung, das Verhältnis der Gewerkschaften zu den Unternehmern und den institutionellen Sicherungen für die Arbeitnehmer. In Bezug auf die Agrarreform haben wir ganz stark die Einführung marktlicher Instrumente und einer weniger großzügigen Subventionierung des ländlichen Sektors. Und das ist entscheidend zustande gekommen durch den Druck von außen, weil innenpolitisch war das 1992 wenig durchzubringen, aber mit dem EWR und den bilateralen Verträgen hatte man ein Argument, weshalb man mit der bisherigen Agrarpolitik aufhören musste. In Bezug auf den Protektionismus wird ja oft übersehen, dass die Schweiz eines der protektionistischsten Länder in der OECD-Ländergruppe war, also was ganz dem Verständnis einer liberalen Wirtschaft widersprach. Dieser Protektionismus war in weiten Teilen nicht mehr mit dem EWR bzw. mit den bilateralen Verträgen vereinbar und hier war auch der Druck von außen ein wichtiger Hebel. Und in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen hat der EWR und die bilateralen Verträge dann zu einer Aufwertung der Gewerkschaften geführt, weil die Gewerkschaften dann die Zustimmung zu den bilateralen Verträgen davon abhängig machten, dass sie Sicherungen haben, dass die Position der Arbeitnehmer sich dadurch nicht verschlechtert. Und das führte dann zu den flankierenden Maßnahmen, die den Gewerkschaften einen wesentlichen Einfluss in der Schweizer Wirtschaft gegeben hat und ihren Einflussverlust in den vorhergehenden Periode teilweise wieder kompensierte.
Dürfen wir also die These wagen, die Abstimmung von 1992, die zwar ein Nein zum europäischen Wirtschaftsraum hervorgebracht hat, hat am Schluss doch dazu geführt, dass sich die Schweiz der Welt in den letzten 25 Jahren auf verschiedenen Ebenen geöffnet hat?
Ich würde das nicht so formulieren, dass die Schweiz die Wahl gehabt hat, ob sie sich öffnet oder nicht. Die Schweiz hat keine andere Wahl, als offen zu sein. Sie ist eine kleine, weltmarktorientierte Ökonomie. Gewinne und Einfluss werden im Ausland, im Handel mit anderen Ländern gemacht. Die Vorstellung, man könne sich sozusagen abkapseln oder autonom und autark leben, das ist in vielerlei Hinsicht abstrus. Also es bleibt gar nichts anderes übrig, als die Beziehung zum Ausland zu regeln. Die Frage ist nur, wie man sie regelt. Und der Bilateralismus war ein Provisorium. Und viele Provisorien halten ja sehr viel länger als Dinge, die man auf die Dauer anlegt. Aber der Bilateralismus hat auch seine Folgeprobleme. Und das ist im Moment diese Frage des institutionellen Rahmenabkommens, wo die Problematik auftaucht, die wir schon beim EWR hatten.